Hallo und willkommen zu Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Dein Deep Dive in die rechtlichen Trends und Themen der Finanzwelt. Jede Woche bringen wir von Payment and Banking und Paytech Law dir die wichtigsten Insights. Kompakt, verständlich und immer aktuell.
Im Moment fühlt sich Payment selten wie ein klar markierter Wanderweg an, eher wie ein Pfad durchs Dickicht. Alles bewegt sich, ständig kommt ein neuer Shortcut dazu, aber welcher führt wirklich weiter? Genau deshalb treffen wir uns bei der Payment Exchange am 10. und 11. März im Tipiam-Kanzleramt in Berlin. Mitten in der Stadt, aber tief im Payment-Dschungel. Hier sitzen HändlerInnen, Banken, Fintechs und Regulierungen nicht auf getrennten Inseln, sondern am selben Lagerfeuer. Wir reden über das, was auf deinem Checkout, deine Conversion und deine Risiken morgen wirklich durchschlägt. Von Agentic Commerce über Open Banking bis zu neuen Wallets und Infrastruktur. Du musst nicht alle Antworten haben, aber du solltest die Leute kennen, die offen sagen, hier wird's morastig, da vorne lohnt sich der nächste Schritt. Wenn du mehr willst als Hochglanzfolien und Buzzword-Bingo, wenn du Lust hast, mit deiner Perspektive Teil dieses Weges zu sein, dann komm mit auf Expedition durch den Payment-Dschungel. Payment Exchange, dein Treffpunkt, wenn Orientierung im Dschungel wichtiger ist als die nächste Buzzword-Slide.
Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Alles legal, Fintech-Recht kompakt. Und wir sind heute wieder mit einem neuen Thema unterwegs und einer neuen Gast oder vielmehr einer neuen Gästin. Obwohl es nicht ganz stimmt. Wir kennen sie schon aus vorherigen Folgen. Es ist Josephine Spengler von Enerton. Josephine, erstmal ganz herzlich willkommen an dich.
Hallo zusammen. Ich freue mich, hier zu sein.
Ja, und du bist ja kein neues Gesicht. Wir haben jetzt zusammen schon die Reihe Dora aufgenommen. Eine längere Reihe, 5 Folgen, ne? 5, 6
das
Folgen.
Das stimmt. Das ist super.
Ja, und Josephine ist Rechtsanwältin bei Enerton und berät Banken, Zahlungsdienstleister und Fintechs an der Schnittstelle von IT-Regulierung und dem Einsatz neuer Technologien, vor allem auch beim KI-Einsatz in regulierten Umfeldern. Und genau das ist das Thema, auf das wir heute hinaus wollen und das wir heute behandeln. AI in Finance. Payment and Banking beschäftigt sich damit noch schon sehr intensiv. Also wir haben den Podcast mit Mike und Sascha, AI in Finance. Und wir haben unsere Kolumne mit Silke, die sich als letztes Thema mit Agentic Commerce beschäftigt hat. Also super spannende Folgen und Artikel, unbedingt reinlesen und reinhören. Das ist Tipp Nummer 1 an dieser Stelle. Mhm. Und wir drehen heute ein bisschen die Perspektive. Also wir gucken nicht, was ist neu, sondern eher, was heißt das regulatorisch und organisatorisch, wenn KI wirklich in Kernprozesse wandert. Also dahin, wo Risiko, Compliance und Verantwortung hängen. Josephine, dann würde ich sagen, starten wir mit unserem Thema. Bist du bereit?
Absolut.
Sehr gut, dann lass uns direkt einsteigen. Wenn man gerade in die Branche schaut, wirkt KI ja nicht mehr wie so ein Add-on, sondern wie etwas, das Prozesse und Entscheidungslogiken ja fundamental verändert. Was ist denn aus deiner Sicht der Punkt, an dem KI im Finanzsektor jetzt wirklich strukturell wird?
Ja, also aktuell überlagern sich aus meiner Sicht mehrere Entwicklungen. KI ist zum einen technologisch recht erwachsen geworden. Ja, Rechenleistung, Datenverfügbarkeit, Modellqualität, die sind inzwischen auf einem Niveau, wo es eben nicht mehr nur ein Pilotprojekt ist, wenn wir über KI sprechen, sondern das ist inzwischen sehr stabil, es ist skalierbar und es kann produktiv eingesetzt werden, sogar in hochkritischen Prozessen. Und dann steht der Finanzsektor natürlich im Moment auch unter einem erheblichen strukturellen Druck. Wir sehen massiven Kostendruck, gleichzeitig immer komplexe regulatorische Anforderungen und der Wettbewerbsdruck durch Fintechs und Big Techs ist unfassbar hoch. Ja. Viele Institute stehen daher vor der Herausforderung, dass sie mit ihren klassischen, stark manuellen Prozessen wirtschaftlich kaum noch mithalten können. Und genau da wird KI wirklich essentiell. Es gibt einfach kein Nice-to-have mehr. Sie ist ein zentrales Instrument, um Effizienz zu steigern, regulatorische Anforderungen zu beherrschen und Prozesse zu skalieren. Und deswegen reden heute auch alle über KI im Finanzsektor. Nicht, weil sie so neu ist, sondern weil sie erstmals breit als Voraussetzung für die Zukunftsfähigkeit von Geschäftsmodellen verstanden wird.
Mhm. Würdest du sagen, spannend ist weniger die Technik an sich, sondern wie tief KI inzwischen in Geschäftsmodelle und Regulierung reinläuft?
Ja, absolut. Im Finanzsektor wird KI nicht eingeführt, weil es irgendwie cool ist, sondern weil sie wirklich reale Probleme adressieren kann. Und das macht den Sektor vielleicht besonders attraktiv, aber auch eben besonders sensibel für den Einsatz von KI.
Und genau darum geht es heute. Warum ist KI in Finance so ein spezielles Feld und warum wird daraus sofort eine Governance- und Aufsichtsfrage? Warum ist denn KI ausgerechnet im Finanzsektor so ein großes Thema, Josephine?
Aus meiner Sicht gibt es dafür mehrere strukturelle Gründe. Der wichtigste ist die extreme Datenintensität, die wir im Finanzsektor haben. Banken und Zahlungsdienstleister arbeiten ja seit Jahrzehnten mit richtig großen Mengen hochstrukturierter Daten, Transaktionsdaten, Kundendaten, Risikodaten, Marktdaten. KI, also insbesondere Machine Learning, entfaltet ihren Mehrwert ja genau dort, wo große Datenmengen analysiert werden, Muster erkannt werden müssen und Prognosen erstellt werden. Und dazu kommt auch, dass im Finanzsektor eine hohe Standardisierung von Prozessen herrscht. Kreditentscheidungen müssen getroffen werden, Transaktionsmonitoring, Reporting, Meldewesen. Das sind alles Themen, die festen, regelbasierten Abläufen folgen. Und KI kann diese Prozesse eben nicht nur automatisieren, sie kann sie sogar qualitativ verbessern, weil sie feinere Muster erkennen kann als klassische regelbasierte Systeme.
Und das Thema Risiko spielt natürlich auch eine große Rolle, ne?
Ja, der Finanzsektor ist natürlich von Natur aus risiko- und prognoseorientiert. Es geht ständig irgendwie um Wahrscheinlichkeiten, um Ausfallrisiken, Betrugswahrscheinlichkeiten, Marktbewegungen. Historisch arbeitet der Sektor ja ohnehin seit Jahren mit Modellen und KI ist deshalb auch keine Zäsur, sondern einfach eine Weiterentwicklung dieser Modelllogik mit höherer Komplexität natürlich und mit höherer Leistungsfähigkeit. Gleichzeitig haben wir im Finanzsektor aber auch einen zusätzlichen Risikofaktor, der oft unterschätzt wird, und das ist die besondere Datensensitivität. Banken und Zahlungsdienstleister verarbeiten ja extrem sensible Informationen wie Kontobewegungen, Vermögensverhältnisse, Bonitätsdaten. Das bedeutet, dass schon kleinste Fehler in der Datenverarbeitung oder im Modell, falsche Trainingsdaten, mangelnde Nachvollziehbarkeit, echte wirtschaftliche Schäden verursachen können und das führt dann auch zu aufsichtsrechtlichen und datenschutzrechtlichen Konsequenzen.
Und vielleicht noch mal kurz zum Einordnen. Von welcher Art KI sprechen wir dann eigentlich konkret?
Sehr wichtiger Punkt. Wenn wir im Finanzsektor über KI sprechen, dann meinen wir in der Praxis vor allem zwei unterschiedliche Kategorien. Klassische KI, Machine Learning, und generative KI. Beim klassischen Machine Learning, das sind Modelle, die darauf ausgelegt sind, große Datenmengen zu analysieren. Sie erkennen Muster und Wahrscheinlichkeiten. Das wird zum Beispiel eingesetzt, um Kreditrisiken einzuschätzen, Ausfallwahrscheinlichkeiten zu prognostizieren oder Betrugsfälle zu identifizieren. Diese Art von KI ist im Finanzsektor tatsächlich schon sehr, sehr etabliert seit Jahren und häufig tief in Kernprozesse integriert. Die meisten kritischen Entscheidungen beruhen weiterhin auf klassischen Modellen, nicht auf generativen Systemen. Generative KI ist eine neuere Entwicklung. Sie arbeitet nicht so prognostisch, sondern eher so sprach- und inhaltsbasiert. Sie kann Texte zusammenfassen, Dokumente analysieren, Inhalte generieren, bei der Wissensarbeit unterstützen, also zum Beispiel wird das eingesetzt im Kundenservice, bei der Compliance-Dokumentation oder bei regulatorischen Auswertungen.
Und wo sehen wir das heute schon ganz konkret in Banken und bei Zahlungsdienstleistern?
Ja, also KI wird heute im Finanzsektor quer durch alle Wertschöpfungsstufen eingesetzt. Bei der klassischen KI liegt der Schwerpunkt klar im Kreditwesen und im Risikomanagement. Da ist KI seit Jahren für die Kreditwürdigkeitsprüfung eingesetzt, die Prognose von Ausfallwahrscheinlichkeiten. Bei Frühwarnsystemen sehen wir das. Da ist das Ziel, Risiken früher, präziser und genauer zu erkennen als mit traditionellen statistischen Modellen. Ein weiteres Einsatzfeld ist das Thema Compliance, Fraud, AML. Da kommt KI vor allen Dingen beim Transaktionsmonitoring zum Einsatz, bei der Mustererkennung. Und da ist natürlich so ein Thema wie die Reduktion von False Positives, also falsch positiven Ergebnissen, super wichtig. Weil so klassische regelbasierte Systeme, die produzieren oft enorme Mengen an Fehlalarmen, die manuell geprüft werden müssen. Das ist super aufwendig. Und KI kann das deutlich reduzieren, ohne dass die Erkennungsqualität schlechter wird. Bei der generativen KI sehen wir Einsatzbereiche vor allen Dingen unterstützenden und wissensintensiven Funktionen. Typische Anwendungsfälle sind die Unterstützung beim Kundenservice oder Beratung, wenn komplexe Informationen zusammengefasst und aufbereitet werden müssen. Und im Compliance-Umfeld haben wir auch eine Nutzung von generativer KI. Da kann man zum Beispiel Verdachtsfälle strukturiert aufbereiten lassen oder umfangreiche Sachverhalte schneller verständlich machen. Richtig. Während klassischer KI im Finanzsektor häufig schon tief in operativen Prozessen integriert ist, wird generative KI bislang meistens eher so assistierend eingesetzt. Und da braucht es natürlich klare Leitplanken, menschliche Kontrolle. Und es darf natürlich auch nicht zu einer unmittelbaren Entscheidungsautomatisierung kommen.
Also alles ein riesiges Potenzial, aber sag uns doch nochmal, wo liegen denn die größten Herausforderungen oder Risiken beim Einsatz von KI?
Die größten Herausforderungen liegen tatsächlich weniger in der Technologie selber, sondern eher so in den Rahmenbedingungen. Im Finanzsektor geht es um hochsensible Daten, um Entscheidungen mit enormer Tragweite für Kunden, für das Institut und letztendlich auch für die Stabilität des Systems. KI darf nicht einfach nur gut funktionieren, sie muss nachvollziehbar sein, auditierbar und regulatorisch sauber eingebettet. Aus meiner Erfahrung, ist ein großes Thema die Datenqualität. Wenn Trainingsdaten unvollständig oder verzerrt sind, übernimmt das Modell diese Verzerrungen und das kann zum Beispiel im Kreditgeschäft schnell zu falschen Entscheidungen führen. Dazu kommt das Thema Bias und Diskriminierung, also die Frage, ob Modelle bestimmte Gruppen systematisch benachteiligen. Und da kommt auch noch dann der Punkt der Gefahr von Halluzinationen dazu. Also das sind plausibel klingende, aber falsche Ergebnisse. Und in einem regulierten Umfeld wie dem Finanzsektor kann sich das natürlich niemand leisten. Deshalb sehen wir hier sehr stark, dass die Institute generative KI zum Beispiel vor allen Dingen als Assistenzsystem nutzen und eben nicht als automatische Entscheidungssystem.
Das sind ja extreme Anforderungen und die Diskussion ist ja immer, lohnt sich das überhaupt? Wie siehst du das? Lohnt sich das wirtschaftlich?
Aus meiner Erfahrung kann sich gerade im Finanzsektor KI erheblich lohnen und kann erhebliche Kosten sparen. Der größte Hebel liegt in der Automatisierung und Effizienzsteigerung. Im Risiko-, Fraud- und Compliance-Umfeld verbringen heute sehr viele Mitarbeitende Zeit mit manuellen Prüfungen, insbesondere wegen der angesprochenen False-Positive-Quoten. KI kann das deutlich reduzieren und operative Kosten massiv senken. Dazu kommt, dass KI Prozesse schneller und skalierbar machen kann, bei Kreditentscheidungen, im Monitoring. Das senkt nicht nur Personalkosten, das verkürzt Durchlaufzeiten und reduziert Fehler. Und gerade in einem stark margensensitiven und regulierten Umfeld ist das natürlich ein zentraler wirtschaftlicher Treiber.
Parallel dazu nimmt aber der Wettbewerbsdruck ja zu, oder?
Ja, genau. Der Wettbewerbsdruck, der kommt heute nicht mehr nur von den klassischen Banken. Wir sehen das zunehmend, dass Fintech und Big Techs von Anfang an datengetriebene Geschäftsmodelle aufgebaut haben. Und diese Akteure sind es gewohnt, dass sie große Datenmengen in Echtzeit auswerten können und daraus unmittelbar Produkte, Preise, Entscheidungen ableiten. Für etablierte Institute wird KI damit zu einem echten Wettbewerbsfaktor. Wer Analyse- und Prognosefähigkeiten nicht in einer solchen Qualität und Geschwindigkeit aufbauen kann, wird mittelfristig an Effizienz verlieren, an Kundennähe und am Ende sicherlich auch an Marktposition. KI wird damit also weniger ein Innovationsprojekt, sondern wirklich eine Frage der strategischen Wettbewerbsfähigkeit werden.
Und viele denken bei Treibern aber zuerst an den Markt und Kosten. Welche Rolle spielt die Regulierung selbst?
Eine sehr große und eine, die häufig unterschätzt wird. Regulierung wird oft als Innovationsbremse wahrgenommen. In der Praxis ist sie aber zunehmend auch ein Innovationstreiber, denn die regulatorischen Anforderungen, zum Beispiel im Bereich Monitoring, Dokumentation, Reporting, die sind in den letzten Jahren so stark gestiegen, sowohl in der Tiefe als auch in der Frequenz, dass sich diese Anforderungen eigentlich mit rein manuellen oder klassischen IT-Systemen kaum noch effizient erfüllen lassen.
Das heißt also, KI wird eingesetzt, um Regulierung überhaupt noch umsetzen zu können.
Ja, das kann man wohl so sagen. KI wird genutzt, um regulatorische Pflichten überhaupt noch irgendwie handhabbar zu machen.
Schön.
Etwa indem große Datenmengen automatisiert ausgewertet werden, Auffälligkeiten priorisiert werden oder Berichte schneller und konsistenter erstellt werden können. In diesem Sinne ist KI auch gar kein Mittel zur Umgehung von Regulierung, sondern eher ein Werkzeug zu ihrer Umsetzung.
Und daraus ergeben sich dann die eigentlichen Chancen?
Ich denke ja. Auf der einen Seite entstehen klassische Produktivitätsgewinne, weniger manuelle Tätigkeiten, schnellere Analysen, effizientere Prozesse. Auf der anderen Seite gibt es aber auch qualitative Verbesserungen, etwa ein besseres Risikomanagement oder präzisere Scoring-Modelle. Und man darf den internationalen Wettbewerb wirklich nicht unterschätzen. Institute, die KI sinnvoll und verantwortungsvoll einsetzen, können sich gegenüber Wettbewerbern einen echten strukturellen Vorteil verschaffen.
Wenn KI so viele Vorteile bringt, die Aufsicht reagiert da immer noch sehr sensibel auf den Einsatz im Finanzsektor. Warum ist das so?
Naja, die Risiken betreffen ja nicht nur einzelne Fehler, sondern das System als Ganzes. KI verändert ja nicht einfach einen Prozess. KI beeinflusst, wie Entscheidungen zustande kommen. Und genau das ist im Finanzsektor super sensibel. Da geht es ja um Geld, um Vertrauen, um Kundenbindung, um Stabilität. Ein zentrales Thema sind Modell- und Entscheidungsrisiken. KI trifft ja keine klaren Ja- oder Nein-Entscheidungen. KI arbeitet mit Wahrscheinlichkeiten. Und das ist grundsätzlich nichts Neues, auch klassische Modelle machen das. Aber der Unterschied ist, dass KI-Modelle oft viel komplexer und schwerer nachvollziehbarer sind. Und dadurch wird es schwieriger zu erklären, warum eine bestimmte Entscheidung getroffen wurde und wie man dann Risiken rechtzeitig erkennen kann und steuern kann.
Aber was bedeutet das konkret?
Das bedeutet, dass Entscheidungen auf statistischen Zusammenhängen beruhen, die sich aus Trainingsdaten ergeben. Und wenn diese Daten verzerrt sind, unvollständig, nicht repräsentativ, dann kann es zu systematischen Fehlentscheidungen führen. Das reicht von Fehlklassifikationen im Fraud Monitoring bis hin zu Verzerrungen bei Kreditentscheidungen. Und das ist aus regulatorischer Sicht ist das besonders kritisch, weil solche Fehler sind nicht immer sofort sichtbar. Sie können sich schleichend auswirken und auch über viele Einzelfälle hinweg.
Ja, okay, verstehe. Also selbst wenn ein Ergebnis offensichtlich problematisch ist, dann kann oft niemand mehr genau erklären, wie das eigentlich zustande gekommen ist wahrscheinlich, ne?
Ja, ganz genau. Und da sind wir wirklich beim Transparenz- und Erklärbarkeitsproblem. Viele leistungsfähige KI-Modelle funktionieren heute als sogenannte Blackboxes, sie liefern Ergebnisse, aber der Entscheidungsweg ist selbst für Entwickler nur eingeschränkt nachvollziehbar. Und das ist natürlich im Spannungsfeld zu zentralen regulatorischen Prinzipien. Nachvollziehbarkeit, Verantwortung, Kontrollierbarkeit als starke regulatorische Prinzipien. Aufsicht, interne Kontrollfunktionen, sie müssen verstehen können, wie diese Entscheidungen zustande kommen und nicht nur, dass sie statistisch irgendwie gut sind, sie müssen das verstehen. Weil ohne Erklärbarkeit gibt es keine Verantwortlichkeit. Wenn nicht klar ist, warum ein System so entschieden hat, wie es entschieden hat, kann man weder intern noch gegenüber der Aufsicht begründen, wer wofür einsteht. Das Institut, das Management, die Fachabteilung, der Anbieter des Systems, wer eigentlich? Und das ist für regulierte Institute natürlich ein zentrales Problem.
Und welche weiteren Risiken spielen aus deiner Sicht eine Rolle?
Also was wirklich extrem weit und groß ist, das sind die Daten- und Drittparteienrisiken. KI-Systeme sind natürlich auf große Mengen von hochwertigen Daten angewiesen. Die Frage ist aber, wo kommen diese Daten überhaupt her? Wie wurden sie erhoben? Dürfen sie überhaupt für diesen Zweck genutzt werden? Und dann kommen natürlich die Abhängigkeitsrisiken dazu von den großen Technologieanbietern. Viele Institute entwickeln KI gar nicht vollständig selber, sondern sie greifen natürlich auf Cloud- und KI-Plattformen von wenigen, aber sehr mächtigen Playern zurück. Und dadurch entstehen Konzentrationsrisiken, Vendor-Login-Risiken. Wenn zentrale Modelle, Infrastruktur, Updates von einzelnen Anbietern abhängen, dann ist natürlich strategisch, operativ und auch aufsichtsrechtlich ein Problem vorprogrammiert. Denn diese Abhängigkeit wirft natürlich klassische Auslagerungsfragen auf, erweitert um eine neue Dimension. Die Institute haben oft nur eingeschränkte Transparenz darüber, wie ein Modell überhaupt funktioniert, wie es trainiert wurde, wie Änderungen vorgenommen wurden. Gleichzeitig sind die Einfluss- und Kontrollmöglichkeiten aber total begrenzt.
Und wie du sagst, die Modelle verändern sich auch über der Zeit.
Genau. Wir haben hier das Stichwort, das Model Drift. Die KI-Modelle lernen ja aus historischen Daten. Märkte, Kundenverhalten und Betrugsmuster verändern sich aber laufend. Ein Modell, das heute gut funktioniert, kann morgen bereits komplett die Aussagekraft verloren haben. Aus aufsichtsrechtlicher Sicht bedeutet das, es reicht nicht, dass man einmal ein Modell sauber entwickelt hat und getestet hat. Man muss es laufend überwachen, validieren und anpassen. Wenn viele Marktteilnehmer ähnliche oder sogar identische KI-Modelle einsetzen, haben wir auch eine Gefahr systemischer Effekte. Entscheidungen werden homogener, Reaktionen auf Marktveränderungen werden synchroner. Und das kann dazu führen, dass Marktbewegungen verstärkt werden, statt abgefedert. Ein klassisches Thema für Finanzstabilität. Und genau deshalb schaut die Aufsicht auch hier so genau hin. Es geht nicht nur um Technologie, es geht um Steuerbarkeit, um Resilienz und letztlich um die Stabilität des Finanzsystems.
Okay, das bringt uns direkt zur Kernfrage. Wie viel Innovation verträgt ein so stark regulierter Markt wie der Finanzsektor?
Ja, natürlich darf der Finanzsektor kein rein experimentelles Umfeld sein. Entscheidungen betreffen Vermögenswerte, Zahlungsfähigkeit und das Vertrauen in das gesamte Finanzsystem. Risiken wie Diskriminierung bei Kreditentscheidungen, fehlerhafte Risikobewertung oder systemische Kettenreaktionen haben eine ganz andere Tragweite als in vielen anderen Branchen. Deshalb gilt für Innovationen im Finanzsektor natürlich von vornherein, dass es engere Leitplanken gibt.
Okay, engere Leitplanken, aber gleichzeitig hört man auch oft, dass zu viel Regulierung die Innovation halt ausbremst, ne?
Das hört man tatsächlich oft und ganz ehrlich, ein bisschen was ist auch dran. Regulierung kann Innovationen ausbremsen, wenn sie zu detailverliebt ist, auch zu langsam reagiert, Institute faktisch dazu zwingt, dass man jede neue Technologie erstmal wie so ein Hochrisikoprodukt behandelt. Gerade bei KI sehen wir das manchmal, dass die Anforderungen schneller wachsen als die praktische Umsetzbarkeit. Aber das Narrativ, dass Regulierung immer innovationsfeindlich ist, ist meiner Meinung nach trotzdem zu kurz. Im Finanzsektor geht es nicht um Innovation, um der Innovation willen, sondern um Systeme, die am Ende stabil funktionieren und Vertrauen verdienen müssen. Institute können KI nicht einfach ausprobieren wie so ein Start-up. Sie müssen sie irgendwann in den produktiven Betrieb bringen. Und dazu braucht es schon einen gewissen Rahmen. Der Punkt ist, gute Regulierung kann Innovation sogar ermöglichen, schlechte kann sie verhindern. Wenn die Erwartungshaltung der Aufsicht klar ist, risikobasiert, technologieneutral formuliert, dann hilft das sogar, dass man Investitionen in KI rechtfertigen kann und KI breiter ausrollen kann. Und man darf auch nicht vergessen, dass der eigentliche Innovationsdruck nicht aus der Aufsicht kommt, sondern natürlich aus dem Markt. Wenn europäische Institute KI nicht sinnvoll einsetzen können, dann entsteht schnell ein Wettbewerbsnachteil gegenüber den globalen datengetriebenen Anbietern. Regulierung darf also gar nicht dazu führen, dass wir am Ende zwar compliant sind, aber technologisch total abgehängt.
Also damit bleibt es ein Spannungsfeld.
Das Spannungsfeld lässt sich auch nicht wirklich auflösen, es lässt sich etwas austarieren. Innovation ist notwendig, Kontrolle ist ebenso notwendig. Man sollte nicht fragen, ob KI eingesetzt wird, sondern wie sie gesteuert wird. Und zwar so, dass die operativen Risiken auch beherrschbar bleiben und dass man Innovationspotenzial nicht abwürgt.
Lass uns zum Abschluss noch einmal zusammenfassen. Was sind aus deiner Sicht denn die drei zentralen Takeaways jetzt aus dieser Folge?
Ja, also mein erstes Takeaway ist, der Finanzsektor ist in besonderer Weise prädestiniert für den Einsatz von KI. Hohe Datenverfügbarkeit, stark standardisierte Prozesse und eine lange Tradition modellbasierter Entscheidungen sorgen dafür, dass KI nicht ein Fremdkörper ist, sondern tatsächlich eine konsequente Weiterentwicklung bestehender Systeme. KI knüpft an Strukturen an, die im Finanzsektor also seit Jahrzehnten schon existieren.
Okay, das war Punkt 1. Punkt 2?
Das zweite Takeaway ist, dass KI im Finanzsektor nicht punktuell eingesetzt wird, sondern tatsächlich strukturell. Sie betrifft nicht einzelne Anwendungsfälle oder Randprozesse, sondern wirkt quer durch alle Wertschöpfungsstufen von Kreditentscheidungen über Compliance und Betrugsprävention bis hin zur internen Steuerung, zum Reporting, zur Automatisierung von Prozessen. Es ist also kein isoliertes IT-Projekt, sondern wirklich zentrale Geschäfts- und Risikoprozesse, die mit KI umgesetzt werden.
Super, lieben Dank. Und dritte Takeaway?
Nummer 3. Diese Attraktivität und Leistungsfähigkeit von KI, die reagiert auf die regulatorische Sensibilität. Weil KI so tief in Entscheidungsprozesse eingreift, entstehen neue Risiken, besonders so Transparenz, Verantwortlichkeit, Nachvollziehbarkeit. Und diese Risiken lassen sich auch nicht ignorieren, sie müssen adressiert werden. Regulierung ist deshalb kein Selbstzweck, sondern eine notwendige Antwort auf die strukturelle Bedeutung von KI im Finanzsektor.
Okay, und genau an dieser Stelle setzen wir in der nächsten Folge an. In Folge 2 schauen wir uns nämlich an, wie Aufsicht heute ganz konkret mit KI umgeht, wie sie solche Systeme prüft, wo klassische Aufsicht dann auch an ihre Grenzen stößt und wie sich die Regulierung in den kommenden Jahren weiterentwickeln dürfte. Also erstmal, Josefine, vielen Dank für diese tolle erste Folge. Dankeschön an dich.
Ja, Dankeschön, sehr gerne.
Dann, das war's für heute mit Alles Legal und vielen Dank fürs Zuhören und dann bis zur nächsten Folge. Wir hören uns.